Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wie gefährlich sind eigentlich die winzigen Plastikpartikel, die wir alle ständig mit dem Essen zu uns nehmen? Können die Menschen krank machen? Am heutigen Internationalen Tag der Lebensmittelsicherheit diskutieren Experten in Berlin, was über Gesundheitsrisiken durch Mikroplastik bekannt ist. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über die erstaunlich vielen Gesichter, die das Erbgut in unseren Zellen haben kann. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zur Deutschen Bahn. Bei der sind technische Störungen ja leider keine Seltenheit. Und eine der wiederkehrenden Ursachen dafür sind Kabelverbindungen, über die Lokomotiven und Waggons wichtige Statusinformationen austauschen. Die Kupplungen für diese Datenkabel sind störanfällig. Und was läge deshalb näher, als sie durch eine Funkverbindung zu ersetzen? Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben das mal getestet und dabei gleich noch weitere Einsatzfelder drahtloser Kommunikation im Schienenverkehr ausgemacht. Details von Simon Schomecker.
Der Aachener Westbahnhof besitzt eine weitläufige Gleisanlage. Hier verkehren aber nicht nur Güter- oder Personenzüge. Zwei 300 Meter lange Teilstrecken samt Testfahrzeugen dienen der Forschung. Für eine Gruppe Funktechnikexperten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, ist dies die perfekte Versuchsumgebung. Die Wissenschaftler möchten Daten zwischen dem Triebfahrzeug und den Waggons drahtlos übertragen. Aktuell geht das nur mit weit verzweigten Kabelbäumen. Diese münden in einer Steckverbindung am Kuppelmechanismus.
30, 40 Kontakte können das sein. Und die müssen zusammengebracht werden beim Kupplungsvorgang. Und das ist etwas, was auch störanfällig ist, wo es Probleme immer wieder gibt.
Erklärt Oliver Heirich vom DLR. Die Zugteile von ICE, Regionalexpress und Co. tauschen eine Menge elektronischer Informationen aus. So lassen sich zum Beispiel defekte Bauteile schnell erkennen. Außerdem sollen sich die Fahrgäste wohlfühlen.
Es gibt Diagnosesysteme von einzelnen technischen Teilen des Zuges, die schon Daten senden. Natürlich Fahrgastinformationen, aber auch WLAN, wenn man an den ICE denkt.
Diesen hohen Datenfluss wollen die DLR-Wissenschaftler nun sicher per Funk bewerkstelligen, im Frequenzband um 60 GHz. Das sind Millimeterwellen, auf denen üblicherweise ein Radar sendet. In Zukunft soll dieses Band insbesondere für Verkehrsanwendungen dienen. Auf der Teststrecke in Aachen haben die Experten mehrere Versuchsreihen mit der Funktechnik durchgeführt.
Das sieht so aus, dass man sich eben anguckt unter realen Bedingungen, unter Einbaumaßnahmen, unter Bewegungen im Zugumfeld, wie breiten sich dort die Funkwellen aus, was gibt es da für Störungen, was gibt es für Effekte.
Auf den Forschungsgleisen konnten die Experten ihre Technik unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ausprobieren, erklärt Projektleiter Stefan Sand.
Einmal direkt am Bahnsteig, einmal im offenen Feld und zum Beispiel einmal auch in der Nähe von Pflanzen, Gebüschen. Und was eben auch noch war, neben diesem Testgelände verlaufen auch normale Bahnstrecken, sodass das auch durchaus zum Beispiel Einfluss von der Vorbeifahrt von einem realen Zug oder so auch mit berücksichtigt werden konnte.
Das Team fand heraus, Frequenzen zwischen 63 und 64 GHz garantieren eine stabile, störungsfreie Verbindung. Sie eignen sich daher gut für die drahtlose Zug-zu-Zug-Kommunikation. Die Funktechnik könnte nicht nur die störanfälligen Kontaktfelder an den Waggons ersetzen. Das DLR-Forscherteam strebt auch ein automatisches Kupplungsverfahren an. Dabei soll eine intelligente Steuerung dafür sorgen, dass zwei zu kuppelnde Züge schon aus der Ferne kommunizieren. Somit können sie automatisch sicher aufeinander zufahren.
Ich muss jetzt nicht mehr im klassischen Ansatz, wie der Zugführer das macht, auf Sicht an den vorderen Zug ranfahren und mich dann langsam hinbremsen, bis ich die mechanische Kupplung habe.
Nun hoffen die Entwickler, dass sich die Industrie für ihre Technik interessiert. Währenddessen haben sie bereits die nächste Vision. Die Wissenschaftler möchten den Abstand zwischen zwei hintereinander fahrenden Zügen verringern. Dadurch sollen Schienenwege besser ausgelastet werden, erläutert Stefan Sand.
Damit diese geringeren Abstände oder diese virtuelle Kupplung von Zügen möglich wird, brauchen wir eben Sensoren und Technologien, die genau wissen, wo die Züge relativ zueinander sich befinden.
Verkehrsrechtlich sind kurze Distanzen zwischen fahrenden Zügen auch noch lange nicht erlaubt. Außerdem müsste die Regeltechnik an Schienen und Signalen großflächig angepasst werden, um Störungen zu vermeiden. Die neue Zugfunktechnik ist daher nur einer von vielen Schritten in Richtung Bahnverkehr 4.0.
Eine Reportage von Simon Schomecker war das. Im Fachmagazin Science beschreiben US-Forscher heute ein aufwendiges Experiment, für das sie 6700 menschliche Gewebeproben gesammelt und analysiert haben. Und zwar, um herauszufinden, wie stark sich das Erbgut der Zellen in einem gesunden Gewebe unterscheidet. Ad hoc würde man vermuten, so gut wie gar nicht, weil jeder Mensch ja nur ein charakteristisches Genom hat, das sich in jeder seiner Körperzellen wiederfinden sollte. Aber wegen der vielen Mutationen, die da im Lauf des Lebens stattfinden, trägt jeder von uns de facto ein Sammelsurium von Genomen in sich. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Herr Wildermuth, wie sind die US-Forscher vorgegangen, um dieses Erbgut-Puzzle zu analysieren? Was genau haben die gemacht?
Ja, die Forscher vom Broad-Institut in Harvard, die mussten vor allem erstmal Computerprogramme schreiben. Die Daten selber, die lagen nämlich schon vor. Die hat das Genotype Tissue Expression Project gesammelt. Da hat man bei 500 kürzlich verstorbenen Personen Proben nehmen dürfen aus ganz unterschiedlichen Geweben, Gehirn, Muskel, Fett, Haut, Kehlkopf, alles. 29 Gewebetypen insgesamt. Entscheidend, man hat jeweils nur gesunde Gewebe genommen, also die nicht an der Todesursache beteiligt war. Aus diesen Proben wurde dann die RNA isoliert und sequenziert. Das sind die Kopien der aktiven Gene. Und die wurde dann mit dem Genom verglichen. Und am Broad-Institut haben sie sehr viel Arbeit da reingesteckt, da alle Fehler auszubügeln. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und am Ende haben sie dann verlässliche Aussagen machen können.
Was war das Ergebnis? Wie normal sind Mutationen in unserem Erbgut?
Total normal, hat sich herausgestellt. Zur allgemeinen Verblüffung. Also 6700 Proben wurden untersucht, Sie haben es schon gesagt. Und Sie haben dabei 8870 solche Gewebemutationen nachweisen können. Die finden sich also praktisch überall bei fast jeder Person. Und das ist wirklich eine Überraschung. Denn diese Methode, die kann wirklich nur Mutationen entdecken, die in etwa 5% der Zellen einer Gewebeprobe auftreten. Man muss sich das so vorstellen, das sind nicht einzelne mutierte Zellen, das sind ganze Klone mit derselben Mutation. Also eine Zelle hat sich verändert und dann immer weiter geteilt. Und am Ende lässt sich der Klon dann nachweisen. Wichtig ist, so ein Klon, der verhält sich völlig unauffällig. Das ist also kein Krebs. Das scheint einfach völlig normal zu sein, dass unsere Gewebe nicht einheitlich sind, sondern Mosaike von Zellen, die sich eben über diese Mutationen unterscheiden.
Die Häufigkeit, mit der solche Genmutationen auftreten, die ist also überraschend. Kann man denn aus den Daten jetzt auch neue Einsichten gewinnen, wie Krebs entsteht?
Ja, in jedem Fall. Also erst einmal sind diese Mutationen nicht gleichmäßig über die Gewebe verteilt. Gewebe, die sich schnell teilen, also das ist zum Beispiel die Darmschleimhaut, die sammeln mehr Mutationen an als etwa Muskeln. Zudem steigt natürlich die Zahl der Mutationen mit dem Alter. Also man kann ganz klar feststellen, Zellteilung, ein komplexer Prozess, dabei treten Fehler auf, umso häufiger, je mehr sich die Zellen eben teilen. Das ist aber nicht das Einzige, das sind ja nur die internen Ursachen. Es gibt auch externe. Denn drei Gewebe, die die höchste Mutationslast haben, das sind die Lungen, das sind die Haut und das ist die Speiseröhre. Und bei der Haut auch nur die Stellen, die vom Sonnenlicht tatsächlich erreicht werden können. Also hier sind ganz klar Umweltfaktoren beteiligt, die UV-Strahlung der Sonne, Rauchen, Luftschadstoffe, die lösen offenbar Mutationen aus und das kann man hier auch sehen.
Können die Forscher auch sagen, welche Gene besonders häufig betroffen sind von solchen Mutationen?
Ja, da haben sie natürlich durchsequenziert, sich das genau angeschaut und haben festgestellt, dass verschiedene Mutationen häufiger sind. Wenn man sich das so vorstellt, eine Mutation in einem Gen für Kollagen zum Beispiel, das ist für die einzelne Zelle schlecht, das stört aber die Funktion des Gewebes nicht, hat auch keine Bedeutung für den Krebs. Aber wenn eine Mutation in einem Krebsgen auftritt, dann stellen sie fest, dass da noch mehr Mutationen hinterherkommen. Ganz einfach, ein Krebsgen sorgt ja dafür, dass sich die Zellen noch mehr teilen. Also da sammelt sich was an und da haben sie tatsächlich gerade in diesen besonders belasteten Geweben, Haut, Lunge und Speiseröhre, eine zusätzliche Zahl von Krebsmutationen festgestellt. Bei einem Drittel der untersuchten Personen ist das aufgefallen. Aber wohlgemerkt, eine Krebsmutation ist noch kein Krebs. Das muss sich dann erst im Laufe des Lebens entwickeln.
Was bedeutet denn all das jetzt für die Behandlung von Krebs? Muss man da jetzt umdenken, weil die Grenze zwischen gesunden und kranken Zellen verschwimmt?
Ja, also erstmal ist es Grundlagenforschung und das ist schon mal spannend, dass es normal gar nicht so normal eben ist. Die Forscher hoffen auf lange Sicht herauszufinden, in welchen Schritten dann Krebs sich tatsächlich aufbaut und dann eingreifen zu können präventiv. Das ist noch weit entfernt, aber es gibt schon jetzt einen wichtigen Hinweis. Es gibt diese Liquid Biopsy, da versucht man im Blut Spuren von Krebsgenen zu finden und auf die Art Tumoren zu entdecken. Jetzt, wo sich herausstellt, Mutationen sind normal, ist das deutlich schwieriger geworden.
Das menschliche Genom hat auch in gesundem Gewebe überraschend viele Gesichter. Und was das bedeutet für die Krebstherapie und Diagnostik, das hat uns der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth erklärt. Vielen Dank. Vorgestern haben wir in dieser Sendung berichtet, dass der Durchschnittsamerikaner mit dem Essen pro Jahr bis zu 52.000 Mikroplastikpartikel zu sich nimmt. Wer oft Wasser aus Plastikflaschen trinkt, sogar noch viel mehr. Unter Mikroplastik verstehen Fachleute Kunststoffpartikel, die unter 5 mm groß sind. Und Analysen zufolge finden die sich in erstaunlich vielen Lebensmitteln. Kann das gesund sein? Und was passiert mit den Kunststoffteilchen in unserem Körper? Bei einem Symposium am Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin diskutieren Experten den aktuellen Wissensstand. Christine Westerhaus berichtet.
Die Nachricht hat sich vorigen Herbst in Windeseile verbreitet. Österreichische Forscher vom Umweltbundesamt und der Medizinischen Universität Wien hatten erstmals in menschlichen Stuhlproben Mikroplastik gefunden. Damit war klar, die winzigen Kunststoffteilchen gelangen auch in den menschlichen Körper. Bettina Liebmann, eine der Autorinnen der Studie, staunte damals nicht schlecht.
Das Ergebnis hat uns richtig überrascht. Wir haben zwar nur eine sehr kleine Anzahl an Probanden, die wir untersucht haben. Es waren in Summe nur 8 Personen. Das heißt, hier möchte ich auch darauf hinweisen, das ist keine repräsentative Auswahl. Umso überraschender war es für uns, dass wir in allen 8 Stuhlproben Mikroplastik nachweisen konnten.
Ob die aufgenommenen Kunststoffpartikel im Körper Schaden anrichten oder einfach nur ausgeschieden werden, ist damit aber noch nicht geklärt. Theoretisch könnten die Partikel die Darmwand oder anderes Gewebe schädigen, falls sie scharfe Ecken und Kanten haben. Andererseits haften sich Schadstoffe gerne an Kunststoffe an. Durch die sauren Magensäfte könnten sie wieder freigesetzt werden und in den Blutkreislauf gelangen. Und auch die Plastikteilchen selbst können je nach Kunststofftyp giftige Stoffe enthalten, die möglicherweise im Verdauungssystem freigesetzt werden. Bei all diesen Fragen steht die Forschung aber noch ganz am Anfang, meint Alfonso Lampen, Leiter der Abteilung Lebensmittelsicherheit am Berliner Bundesinstitut für Risikobewertung und Moderator der Konferenz.
Und bei Mikroplastik ist es so, das Gefährdungspotenzial wissen wir im Moment nicht so richtig. Wir wissen aber, dass große Partikel so gut wie gar nicht in unseren Körper hineinkommen. Nur die ganz kleinen Partikel, das heißt unter 1,5 Mikrometer, ein Mikrometer sind ein Millionstel Meter, gelangen in den Körper. Und die größeren Teile, die im Millimeterbereich sind, die nehmen wir nicht auf. Die werden im Stuhl verharren und dann in die Kläranlage kommen. Das heißt, da ist eigentlich kein Risiko zu erwarten.
Potenziell gesundheitsschädlich sind also vor allem kleine Mikroplastikpartikel. Das Problem dabei, das Mikroplastik wird in immer winzigere Partikel zerrieben. Ab einer Größe von weniger als 0,1 Mikrometer sprechen Forscher von Nanoplastik. Und diese winzigen Teilchen, die 100-mal feiner als ein menschliches Haar sind, kann der Körper aufnehmen und verstoffwechseln.
Ob ein Risiko zu erwarten ist bei den ganz kleinen Teilen, da sind wir im Moment dabei zu evaluieren und zu erforschen, gehen die rein und wie werden die aufgenommen, gelangen sie überhaupt in den Blutkreislauf, wenn ja, was machen die da? Und haben aber festgestellt, dass ganz wenige dieser auch kleinen Partikel, das war Polystyrol, aufgenommen worden sind und diese wenigen aber keinen oxidativen Stress induziert haben.
Oxidativer Stress bedeutet, dass die Zellen vermehrt reaktive Sauerstoffverbindungen bilden, die möglicherweise die Entstehung von Krankheiten wie Krebs begünstigen. Genaueres wisse man derzeit aber noch nicht, sagt Alfonso Lampen.
Hier fehlen Studien, hier sind einfach gar keine Daten da, weil bisher konnte keiner diese Partikel auch groß messen und detektieren.
Klar ist aber, dass Mikro- und Nanoplastikteilchen in unserer Nahrung angelangt sind und wir uns kaum davor schützen können, sie zu uns zu nehmen. Deshalb sollten die Folgen für die Gesundheit nun so schnell wie möglich erforscht werden, meint Bettina Liebmann.
Es sind sehr viele offene Fragen auf dem Tisch, die wir bearbeiten müssen, gemeinsam mit Medizinern, mit Biologen. Es gibt einen Bedarf, näher zu forschen, den Bedarf, sich auch anzusehen, wie sich Mikroplastik im Körper verhalten kann, wie es potenziell auch verbreitet werden kann.
Das Problembewusstsein wächst und die Industrie sucht nach neuen Verpackungsmaterialien und nach Möglichkeiten, die winzigen Partikel aus Nahrung und Umwelt fernzuhalten.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. In London ging gestern Europas größte jährliche Messe und Konferenz für IT-Sicherheit zu Ende, die InfoSecurity. Mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Maximilian Schöner, war für uns dort und wird morgen ausführlich berichten in der Sendung Computer und Kommunikation. Um uns einen Vorgeschmack zu geben, ist er jetzt bei mir im Studio. Herr Schönherr, die zwei Top-IT-Sicherheitsthemen in Deutschland waren diese Woche ja erstens Horst Seehofers Vorstoß, die Daten von Alexa und Co. künftig zu Abhörzwecken nutzen zu dürfen, und zweitens die Forderung der Justizminister der Bundesländer, bei den 5G-Mobilfunknetzen Sicherheitslücken offen zu lassen, damit die Strafverfolger Verdächtige abhören können. War eins von diesen Themen denn auch Gesprächsstoff in London?
Keins von diesen Themen war Gesprächsstoff in London, und das hängt einfach damit zusammen, die wären ja alle scharf drauf, da Regelungen zu finden, und deswegen haben die nichts dagegen. Das heißt, man baut 5G von wem auch immer, und dann kommt ein Sicherheitsrisiko auf und dann springen diese Firmen ein. Und die beiden Messehallen waren rappelvoll mit sehr gut verdienenden Firmen, genau mit solchen Lösungen. Und da denkt man nicht an deutsche Lokalpolitik.
Das heißt, die Sicherheitsdienstleister freuen sich natürlich, wenn es irgendwo Sicherheitslücken gibt, die man stopfen könnte. Was waren denn dann die Themen oder das Thema, was die Experten dort am meisten umgetrieben hat?
Das nannte sich ganz keck die menschliche Firewall. Es wimmelte von Vorträgen, die zum Thema hatten, dass der Mensch, der eine böse E-Mail öffnet, das Hauptproblem ist. Wenn wir die Menschen schulen, wie sie verdächtige Nachrichten erkennen, werden sie den Links, die in den Nachrichten stecken, nicht folgen, und ihr PC, ihr Smartphone, letztendlich auch das Firmennetz bleiben unbeschadet.
Will heißen, anders als früher, wo es immer um bessere Firewalls oder Virenscanner ging, ist jetzt der Faktor Mensch sozusagen in den Fokus gerückt.
Das ja, aber wenn wir die Firewalls jetzt abschaffen würden und den Virenschutz nicht mehr im jährlichen Abo kaufen würden, dann würden noch die alten Einfallsvektoren, wie man das nennt, gelten. Und die Hacker sind einfach sehr flott und haben umgedacht, weil sie durch die Firewalls, durch einen einfachen Port nicht mehr reinkommen in den PC, schicken sie halt eine E-Mail. Die E-Mail kommt immer durch. Die landet dann vielleicht im Unbekannt- oder im Spam-Ordner, aber da sitzt der Angriff drin. Und 90% der Angriffe heute auf Computernetzwerke, auch auf Smartphones und auch auf Saugroboter kommen über solche Mails indirekt.
Wenn E-Mails sozusagen das größte Einfallstor sind für Computerschädlinge, ja, dann müssen wir doch einfach nur jede verdächtige E-Mail einfach löschen. Dann sehen wir das Problem los.
Ja, aber wie erkenne ich denn diese böse Mail? Also ich bekam zum Beispiel heute Nacht um 11.12 Uhr eine E-Mail, da soll ich mein Bankkonto überprüfen, weil es ein Sicherheitsleck gibt. Jetzt bin ich nicht besonders geschult, aber da sehe ich sofort, das kann einfach nicht sein, falsche Uhrzeit. Es gab einen Vortrag, der davon handelte, dass bestimmte Viren zu bestimmten Uhrzeiten in bestimmten Regionen gepflanzt werden. Das heißt, man findet ein Ding, sieht drin den bösen Code, und der böse Code tut aber nichts auf der Maschine. Und dann schaltet man die Tastatur auf Brasilianisch, auf Portugiesisch um, setzt die Uhrzeit auf die brasilianische Uhrzeit von São Paulo, und plötzlich wird dieser Virus lebendig. Das heißt, man macht Spearphishing, wie es heute heißt. Das heißt, gezieltes Phishing und nicht mehr diese weit gestreute Art des Phishings.
Das heißt, das sind Viren, die sozusagen auf ihr Umfeld reagieren, ja, und sich clever verhalten.
Ja, die gucken zum Beispiel, bin ich jetzt zufällig auf dem FBI-Computer gelandet, dann ziehen sie sich sofort zurück. Das gibt oft so Virensequenzen. Also der erste guckt einfach mal, wo bin ich hier überhaupt? Bin ich jetzt auf einem Android-Smartphone? Ist es ein Firmen-Smartphone und so weiter? Und je nachdem wird dann die nächste Kaskade eingeleitet.
Okay, da findet ein spannendes Wettrüsten statt, und wir werden am Samstag genauer drüber berichten. Vielen Dank für diese Infos von Maximilian Schönherr. Wie gesagt, morgen um 16.30 Uhr gibt es hier weitere Details in der Sendung Computer und Kommunikation hier im Deutschlandfunk. Weiter geht's mit den Meldungen. Heute von und mit Michael Stang.
Ein internationales Astronomenteam hat zwischen zwei rund 10 Millionen Lichtjahre voneinander entfernten Galaxienhaufen eine sogenannte Materiebrücke nachgewiesen. Diese besteht aus Gasmolekülen und geladenen Partikeln. Die Entdeckung gelang mithilfe des Radioteleskops LOFA, notieren die Wissenschaftler im Fachblatt Science. Durch die gegenseitigen Anziehkräfte bewegen sich die beiden Galaxienhaufen aufeinander zu. Hochrechnungen zufolge werden sie binnen mehrerer Milliarden Jahren final miteinander verschmelzen.
Eisbären dienten als Vorbild für eine neue Form der Wärmedämmung.
Eisbärenhaare besitzen in ihrem Inneren einen langen zylindrischen Hohlraum. Bioniker aus China haben diese Struktur mithilfe von Kohlenstoffröhrchen nachgebaut. Das neue Material sei nicht nur wasserabweisend, sondern auch elastisch und wärmeisolierend, schreiben die Forscher im Fachmagazin Chem. Erste Tests ergaben, dass dieser synthetische Isolator im Vergleich zu anderen Aerogelen und Isolationskomponenten leichter ist und eine bessere Wärmedämmung aufweist.
Bigfoot war einst auch beim FBI aktenkundig.
Nach mehr als 40 Jahren unter Verschluss hat die US-amerikanische Bundespolizei FBI ein 22-seitiges Dokument veröffentlicht. Demnach leitete die Behörde in den 1970er Jahren Ermittlungen zu dem als Sasquatch oder Bigfoot genannten Riesenaffenmenschen ein. Den Dokumenten zufolge ging das FBI 1976 einem Antrag des damaligen Bigfoot Information Center nach, dass der Behörde ein Hautstück samt Haaren geschickt hatte. Diese sollte von dem bis zu 2 Meter großen, sagenumwobenen Wesen stammen. Die genetischen Analysen der Polizei ergab, dass die eingeschickte Probe von einem Reh stammte. Die Ermittlungen wurden 1977 eingestellt.
Der Hitzewelle im vergangenen Sommer fielen hunderte Menschen zum Opfer.
Als Folge des Klimawandels kommt es in Deutschland häufiger zu Hitzewellen. Der Sommer 2018 war hierzulande der zweitheißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Hitzewellen führen zu einer erhöhten Mortalität, besonders bei älteren Menschen. Experten des Robert-Koch-Instituts in Berlin haben die Zahl hitzebedingter Sterbefälle des vergangenen Sommers hochgerechnet. So starben allein in Berlin etwa 490 Menschen aufgrund der Hitzeeinwirkung. In Hessen wird die Anzahl auf etwa 740 geschätzt.
Dauerstress geht von Herrchen auf ihre Hunde über.
Diesen Zusammenhang, dass Stress auch langfristig ansteckend sein kann, hat ein schwedisches Forschungsteam in Linköping nachgewiesen und berichtet darüber in den Scientific Reports. Bei ihrer Studie sahen die Mediziner, dass sich eine Gereiztheit nicht nur unter Artgenossen überträgt, sondern Stress sich auch von einer Spezies auf eine andere ausbreiten kann. Demnach synchronisieren Hunde das eigene Stressniveau mit dem ihrer Besitzer auch über längere Zeiträume hinweg.
Sex bringt mehr Vorteile als bislang bekannt, zumindest bei Bakterien.
Zumindest deuten Modellrechnungen mit Bakterien darauf hin, dass bei einer Fortpflanzung ohne Geschlechtsverkehr die grundlegende Zellmaschinerie stärker abgenutzt wird als bislang angenommen. Das berichten Biophysiker der Universität zu Köln im Fachblatt Nature Communications. Demnach wirken sich Mutationen bei der Reproduktion ohne Sex um ein Vielfaches stärker aus als in bisherigen Modellen der Evolution berücksichtigt.
Die Vorfahren der Eichen könnten aus dem Süden stammen.
Ein US-amerikanisch-argentinisches Paläontologenteam hat bei Ausgrabungen in Patagonien 52 Millionen Jahre alte Fossilien der Buchengewächse entdeckt. Zu diesen Blütenpflanzen gehören nicht nur Buchen, sondern etwa auch Kastanien und Eichen. Die neuen Funde deuten darauf hin, dass sich diese Pflanzen entgegen bisherigen Annahmen im Süden entwickelt haben könnten, notieren die Forscher im Fachblatt Science. Bislang wurden frühe Vertreter dieser Gruppe nur auf der Nordhalbkugel nachgewiesen. Die Fossilien sind rund 8 Millionen Jahre älter als die bisher bekannten ältesten Vertreter dieser Gattung. Die Forscher entdeckten bei ihrer Langzeitausgrabung nicht nur fossile Blätter, sondern auch Früchte und Samen.
Sternzeit, 7. Juni, Merkur ohne Vulkan. Der innerste Planet lässt sich in den kommenden 2 Wochen gut eine Dreiviertelstunde nach Sonnenuntergang erspähen. Merkur leuchtet tief am West-Nordwest-Horizont. Ganz in seiner Nähe befindet sich Mars, der allerdings deutlich schwächer ist. Heute steht er noch gut eine Faustbreit links oberhalb Merkurs. Am 18. Juni sind beide nicht einmal mehr einen halben Vollmonddurchmesser voneinander getrennt. Merkur läuft innerhalb der Erdbahn um die Sonne herum und entfernt sich daher am Himmel nie sehr weit von unserem Stern. Anders als Mars ist Merkur nie mitten in der Nacht zu sehen, sondern immer nur in der Abend- oder Morgendämmerung. Dagegen ist Mars im nächsten Jahr wieder spielend hoch am Nachthimmel zu erkennen. Merkur ist das Ziel der ESA-Sonde Bepi Colombo, die im Oktober letzten Jahres gestartet ist. Ende 2025 soll sie am Planeten ankommen. Im April nächsten Jahres fliegt sie zunächst noch einmal dicht an der Erde vorbei, um mit deren Anziehungskraft etwas abzubremsen und einen Kurs Richtung Venus und Merkur einzuschlagen. Eine Zeit lang vermuteten manche Astronomen sogar noch einen weiteren Planeten innerhalb der Merkurbahn. Vulkan, wie dieses hypothetische Objekt oft genannt wurde, sei der Sonne so nah, dass er nie am Abend- oder Morgenhimmel zu sehen sei, sondern nur während totaler Sonnenfinsternisse. Doch die Suche blieb erfolglos. Heute ist klar, dass Merkur der innerste Planet ist. Bepi Colombo ist eine reine Merkursonde und keine Mission zu Merkur und Vulkan.
So viel für heute von Forschung aktuell. In der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten geht es um das Finanzministertreffen der G20, das seine Schatten bereits vorauswirft. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut, kommen Sie gut ins Wochenende. Am Mikrofon war Ralf Krauter.